Kim Il-sung wurde 1912 in Pjöngjang geboren. Die Familie stand damals unter japanischer Oberhoheit wie alle koreanischen Familien. Im Laufe der Jahre hatten sich die Japaner angewöhnt, mit der Bevölkerung ihrer Kolonien umzuspringen, wie es ihnen passte. Kim Il-sungs Vater war ein stiller Apotheker, aber seine kritischen Bemerkungen zu den japanischen Manieren sprach er laut genug aus, um das Missfallen der Besatzer zu erregen, sodass die Familie eines Tages vorsichtshalber Richtung Norden zog, in die chinesische Mandschurei. Doch 1931 stießen die japanischen Truppen auch hier hervor. Kim Il-sungs Vater war zu diesem Zeitpunkt bereits verstorben, doch die Mutter ermutigte den Sohn, sich der chinesischen Guerilla anzuschließen. Kim Il-sung machte Karriere, er wurde zum Anführer einer ganzen Division ernannt und kämpfte mit solch bedingungslosem Einsatz gegen die Japaner, dass zum Schluss nur noch er und eine Handvoll Mitstreiter am Leben blieben. Das war 1941, mitten im Zweiten Weltkrieg, und Kim Il-sung sah sich gezwungen, über die Grenze in die Sowjetunion zu fliehen. Bei Kriegsende war man in den USA nicht der Meinung, dass ein nachweislich kommunistisch gesinnter Widerstandskämpfer zum Chef über die ganze Halbinsel taugte. Also flog man einen eigenen Staatschef ein, einen Exilkoreaner, den man im südlichen Landesteil einsetzte. Kim Il-sung musste sich mit dem Norden begnügen, aber eben dazu war er nicht bereit. Auf seinem dramatischen Lebensweg hatte er unter anderem eines gelernt. Man sollte sich immer nur auf sich selbst verlassen und niemand trauen. Von dieser Regel machte er nur eine Ausnahme. Und diese Ausnahme hatte er zu seinem engsten Vertrauten gemacht. Wer mit Premierminister Kim Il-sung sprechen wollte, musste zuerst um eine Audienz bei seinem Sohn bitten. Kim Jong-il, 11 Jahre alt. Die Wartezeit störte Alan und Herbert überhaupt nicht, denn im Palast des Premierministers war das Essen gut und die Betten weich. Doch schließlich wurde Alan vom engsten Vertrauten des Premiers abgeholt und durch die Korridore des Palastes zum Büro des engsten Vertrauten geführt. Alan war darauf vorbereitet, dass der engste Vertraute ein Junge war. »Ich bin der Sohn des Premierministers Kim Jong-il«, erklärte Kim Jong-il. »Und ich bin der engste Vertraute meines Vaters.« »Und ich bin Marschall Kirill Awanasjewitsch Merezkow«, sagte Alan. »Vielen Dank, dass der junge Herr Kim mich empfängt. Würde der junge Herr Kim auch gestatten, dass ich mein Anliegen vorbringe?« Das gestattete Kim Jong-il. Also fuhr Alan mit seiner Lügengeschichte fort. »Der Marschall überbringe dem Premierminister eine Nachricht direkt vom Genossen Stalin in Moskau. Da man den Verdacht hegte, dass die USA, diese kapitalistischen Hyänen, das sowjetische Kommunikationssystem infiltriert hatten, hatte Genossen Stalin beschlossen, die Nachricht unmittelbar durch einen Boten übermitteln zu lassen.« Misstrauisch musterte Kim Jong-il, Marschall Alan. Er wollte in Moskau anrufen und fragen, ob der Marschall tatsächlich von Onkel Stalin geschickt worden war. Es steht einem einfachen Marschall natürlich nicht zu, dem jungen Herrn Kim zu widersprechen, aber ich erlaube mir dennoch die Bemerkung, dass es vielleicht nicht so sinnvoll wäre, das Telefon zu benutzen, um nachzufragen, ob es wirklich stimmt, dass man das Telefon nicht benutzen sollte. Der junge Herr Kim dachte über Alans Worte nach, doch auch die Worte seines Vaters hallten in seinem Kopf nach. »Traue niemand, mein Sohn.« Schließlich fiel ihm eine Lösung ein. Er würde Onkel Stalin anrufen, aber kodiert sprechen. Der junge Herr Kim hatte ihn schon ein paar Mal getroffen und Onkel Stalin hatte ihn immer den kleinen Revolutionär genannt. »Also rufe ich Onkel Stalin einfach an, melde mich als der kleine Revolutionär und frage ihn, ob er jemand zu meinem Vater geschickt hat. Ich glaube, auf die Art sage ich nicht zu viel, auch wenn die Amerikaner uns abhören sollten. Oder wie denkt der Marschall darüber?« Der Marschall dachte, dass dieser Junge ein listiger kleiner Bengel war. Außerdem dachte Alan, dass die Sache eventuell ins Auge gehen könnte, aber das konnte er natürlich schlecht aussprechen. Nun ja, es war, wie es war, und so weiter. Der junge Herr Kim schlenderte zu dem Schreibtisch, der in der Ecke des Audienzsaales stand, während Alan sich Tee einschenkte. Plötzlich brach der junge Herr Kim in Tränen aus, legte auf und rannte zurück zu Alan, während er laut schluchzte: »Onkel Stalin ist tot! Onkel Stalin ist tot!« Was er immer für einen Muzzle hatte, das war schon fast nicht mehr zu glauben, dachte Alan. Dann sagte er: »Na, na, junger Herr Kim, wenn er zu mir kommt, dann kann der Onkel Marschall den jungen Herrn Kim ganz fest in die Arme nehmen. Na, na, na.« Während der junge Herr Kim immer noch auf Alans Schoß kauerte, erzählte Alan einfühlsam von den schönen Erinnerungen an seine letzten Begegnung mit Genosse Stalin. Sie hatten zusammen ein Festmahl eingenommen und die Stimmung war so gut gewesen, wie sie nur zwischen echten Freunden sein kann. Genosse Stalin hatte getanzt und gesungen bis zuletzt. Alan summte sogar das georgische Volkslied, das Stalin zum Besten gegeben hatte. Tatsächlich erkannte der junge Herr Kim das Lied wieder. Das hatte Onkel Stalin ihm auch immer vorgesungen. Damit waren endgültig alle Zweifel ausgeräumt. Der Onkel Marschall war offensichtlich der, für den er sich ausgab. Der Premierminister regierte sein halbes Land natürlich nicht in einem Büro gleich nebenan. Das hätte ein zu hohes Risiko bedeutet. Sie waren mit dem jungen Herrn Kim zu einem Militärflughafen gefahren und standen jetzt vor etwas, was vielleicht ein Stabsgebäude sein mochte. Der junge Herr Kim hielt Alan und Herbert die Tür auf und überholte sie rasch, um ihnen auch noch die nächste aufzuhalten. Damit war das Trio bis ins Allerheiligste vorgestoßen. Auf einem Sofa saß Premierminister Kim Il-sung, auf einem anderen sein Gast. An der Wand standen außerdem noch zwei mit MPs bewaffnete Soldaten in Hab-8-Stellung. »Guten Abend, Herr Premierminister«, begann Alan. »Ich bin Marschall Kirill Awanasjewitsch Merezkow aus der Sowjetunion.« »Das sind Sie ganz sicher nicht«, erwiderte Kim Il-sung ruhig. »Ich kenne Marschall Merezkow nämlich sehr gut.« »Oh je«, sagte Alan. Die Soldaten richteten sofort ihre Waffen auf den falschen Marschall und seinen höchstwahrscheinlich ebenso falschen Adjutanten. Kim Il-sung war immer noch ganz ruhig, aber sein Sohn erlitt einen kombinierten Heul- und Wutanfall. »Traue niemand!« Und er hatte sich auf den Schoß dieses falschen Marschalls geschmiegt. Nie, nie wieder würde er irgendeinem Menschen trauen. »Du wirst sterben«, schrie er Alan unter Tränen an. »Und du auch!« Das war an Herbert gerichtet. »Das sieht ja gar nicht gut aus«, dachte Alan. »Das sieht ja richtig gut aus«, dachte Herbert.